Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Ich halte mal ganz kurz an, das Erste, was mir halt aufgefallen ist, ist halt auch, da wird eine Aufzählung gemacht, sieben Männer sind da beisammen und zwei werden namentlich nicht genannt. Und warum werden sie nicht namentlich genannt? Ist ja so ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, und da saßen Burkhard, Kai, Georg, Frauke, Sochi und ja, dann noch einer. Das ist ja irgendwie nicht nett. Ich weiß ja, dass er Joshua heißt, aber wenn man einfach sagt, ja, der und der und der war zusammen und dann noch zwei. Und hat er die Namen vergessen? Waren die unbekannt? Oder warum hat er sie nicht genannt? Oder warum auch immer? Und die Bibel erklärt das nicht wirklich, aber ich hätte vielleicht eine Antwort später in der Predigt. Und hier wird heute mal wirklich was Tiefes geboten, warum die Namen hier nicht genannt werden. Aber mal weiter, erst im Text. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Ich kann mir vorstellen, dass Simon nicht so genau wusste, was soll er denn jetzt eigentlich machen. Irgendwie ist sein altes Leben als Fischer eigentlich vorbei, aber ich schätze, er ist sich nicht ganz sicher, ob sein neues Leben als Menschenfischer, als Jünger von Jesus nicht irgendwie auch schon vorbei ist. Denn er hat so versagt, er hat es so versaut, so vermasselt. Dreimal vor ein paar Tagen hat er behauptet, Jesus noch nicht mal zu kennen, obwohl Jesus ihm das wenige Stunden vorher sogar noch gesagt hat, dass das passieren wird, hat er dreimal behauptet, ich kenne Jesus überhaupt gar nicht. Und beim dritten Mal geht er sogar so weit, dass er schwört und sich selber verflucht, wenn er lügen würde. Und er behauptet, ich kenne Jesus nicht. Er hat so versaut. Und ich kann mir vorstellen, er ist in dem, das Alte ist vorbei, aber irgendwie ist das Neue auch nicht nah und er hängt irgendwie in der Luft und dann macht er das, was er halt irgendwie früher gemacht hat. Und geht in alte Gewohnheiten zurück. Ich meine, es ist ja keine schlechte Gewohnheit, nichts gegen Fischen oder Angeln. Aber irgendwie macht er das. Und irgendwie scheint er auch der Anführer der Truppe zu sein, den alle anderen sagen, okay, dann kommen wir halt mit. Dann machen wir das auch so. Ja, und bemerkenswert, sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Ich schätze mal so 10 Stunden. Und sie haben keinen Erfolg gehabt. Irgendwie keine gute Nacht. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen. Doch sie konnten nicht sehen, wer er war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische daran waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte zur Arbeit das ausgezogen. Er sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und ans Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot, holte das Netz an Land, obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab ihnen ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Den ersten Punkt, den ich heute machen möchte und wo ich irgendwie, was mich besonders angesprochen hat, ist vielleicht noch nicht mal so der Hauptpunkt an dem Text, aber ist, dass das Ganze nach dem Frühstück passiert, dieses super Gespräch. An dieser Textzeile: nach dem Frühstück. Und ich will kurz erklären, warum. Jesus hat unglaublich viel gerade zu tun. Ich glaube, dass er eigentlich sowieso immer viel zu tun hat. Er ist vor wenigen Tagen verhaftet worden, hingerichtet worden, verraten worden, verleugnet worden, gefoltert worden, begraben worden und wieder vom Tod auferstanden. Als wenn das nicht schon emotional reichen würde, hat er jetzt noch gerade 40 Tage Zeit, 6 Wochen, um seine Kirche nochmal irgendwie auf die Spur zu bringen, die Leute wieder zurückzuholen, weil die das alle, diese emotionale Achterbahnfahrt total überfordert hat. Er hat 6 Wochen Zeit, alle nochmal irgendwie zusammenzuholen. Da ist einer seiner Männer, in die er Jahre investiert hat, von seiner Liebe, mit dem er gesprochen hat, mit dem er gebetet hat, der ihn verraten hat, Judas Iskariot. Er hat Suizid begangen. Und das wird die ganze Gruppe auch sicher total belastet haben. Ich kann mir vorstellen, dass einige sich gefragt haben: Hey, will ich noch zu dieser Jüngergruppe dazugehören, wenn da so schlimme Dinge passieren, wenn da Leute sind, die sich gegenseitig verraten für Kohle, wenn solche Dinge da passieren, will ich noch dazugehören? Irgendwie muss er das aufarbeiten. Dann sind da Leute, die natürlich total traurig sind. Maria Magdalena, die so traurig ist, dass sie, als sie Jesus das erste Mal trifft, ihn noch nicht mal erkennt. Sie hält ihn für den Gärtner. Sie muss er auffangen. Dann ist die Rede von 2 Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind, die alle ihre Hoffnung verloren haben. Ihnen muss er irgendwie hinterhergehen, ihnen Hoffnung wieder zurückbringen. Dann ist da ein Mann wie Simon Petrus, der so am Boden zerstört sein muss, dass er so versaut hat, nachdem Jesus ihm so Komplimente gemacht hat, dass er auch gute Erkenntnisse hat, dass er ein Anführer sein soll, dass er wichtig sein soll in dem ganzen Jesus-Bewegung. Und er hat es total versaut und Simon hatte noch nicht die Chance, mit ihm darüber zu sprechen. 40 Tage Zeit, um nochmal Dinge zu erklären, das Reich Gottes zu erklären, die Kirche auf Spur zu bringen, und es ist irgendwie gerade in einem echt desolaten Zustand. Und trotzdem nimmt Jesus sich die Zeit, Frühstück zu machen. Ich glaube, wenn ich so in seiner Situation gewesen wäre, dann, und man hat dann vielleicht irgendwie halt auch solche Möglichkeiten wie Jesus, dann hätte ich gesagt: Okay, ein paar Engel sollen das Frühstück vorbereiten. Ich habe echt Wichtiges zu tun. Die können das Frühstück vorbereiten. Und wenn die dann gegessen haben, dann komme ich in Erscheinung und dann führen wir die wichtigen Gespräche. Ja, es muss ja auch ein bisschen effektiv zugehen. Jesus macht das nicht. Oder er hätte ja auch sagen können: Okay, Leute, hier ist das Essen, aber lass uns jetzt auch ein Meeting machen. Komm, multitaskingfähig, wir können essen, aber es gibt ein paar wirklich wichtige Punkte, die wir besprechen müssen. Denn ich habe eigentlich nicht so viel Zeit. Er sagt an einer Stelle: Mein Vater ist immer am Werk und ich auch. Und nebenbei muss ich auch ein ganzes Universum, mindestens eins, irgendwie noch so zusammenhalten. Lass uns zum Thema kommen. Aber Jesus macht das nicht, sondern er lädt seine Leute zum Frühstück ein. Und dann sitzen sie da und frühstücken einfach nur. Und keine Ahnung, ob dich das berührt oder nicht, aber mich berührt das irgendwie schon. Und ich frage mich, was das über Jesus vielleicht aussagen kann, vielleicht auch, was das über dich aussagen kann. Und was es für mich sagt, ist, dass Jesus zuerst dich satt machen will. Wir alle haben einen Auftrag, auch andere Leute satt zu machen. Später an Petrus geht das ja, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, also sorg dafür, dass sie was zu essen haben. Kümmere dich um ihre Versorgung. Wir alle haben, oder die meisten von uns, irgendwie Aufträge, sich kümmere dich um deinen kleinen Bruder, kümmere dich um deine kranken Eltern, kümmere dich um deine Kinder, sorg dafür, dass sie was auf dem Teller haben, kümmere dich um deine Haustiere, dass die versorgt sind, kümmere dich um andere Menschen, kümmere dich um die Leute in der Gemeinde. Und kümmere dich auch sogar vielleicht auch noch um die Leute, die Jesus total gerne hat, die aber mit ihm noch überhaupt nichts am Hut haben. Das alles ist ihm total wichtig und es ist unser Auftrag, andere Leute satt zu machen. Aber bevor das alles passiert, möchte Jesus dich satt machen. Und so hat die ganze Jesus-Sache angefangen und so geht sie zum Glück auch weiter. Und so geht sie auch morgen weiter. Es ist irgendwie am Anfang, dass wir zu Jesus kommen, so wie die 7 Männer in der Situation, die müde waren, hungrig waren, die wahrscheinlich gefroren haben im Morgengrauen. Also ein paar Tage vorher hat Petrus sich noch in der Nacht so am Kohlenfeuer wärmen müssen, weil es kalt war, aber er ist auch noch ins Wasser gesprungen. Misserfolg, Frust. Und er kümmert sich darum und wir kommen erstmal mit dem ganzen Zeug zu Jesus. Mit all dem, was uns beschäftigt, was unsere Herzenskälte angeht, was unseren Lebenshunger angeht, was unseren Durst angeht, was unsere Probleme, unsere Frustration angeht, der Misserfolg, der ja irgendwie auch beim Leben ja irgendwie fast immer so dazugehört. Er will sich darum kümmern, um die Dinge. Und er will zuerst dich satt machen, und dann kannst du andere satt machen. Und ich glaube, dass es bei diesem Brot und Fisch, und ich habe auch Brot und Fisch da draufgestellt, das ist jetzt kein richtiger Fisch, das sind so Fischli-Cracker. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so was total hochspirituelles. Das ist jetzt nicht irgendwie nach dem Motto, oh, ach du Schreck, jetzt machen die Abendmahl mit Kräuterbutter-Baguette und noch Fischlis oder so, dass hier einer Blasphemie ruft. Nein, das ist jetzt nicht das Abendmahl, das ist das Frühstück. Es ist auch nicht, hat nicht die spirituelle Bedeutung des Abendmahls. Nein. Es ist einfach nur so das Normale, das Kleine, das Alltägliche, das Unbedeutende. Und doch besteht ja unser Leben in erster Linie aus Kleinigkeiten, aus Alltäglichkeiten, aus kleinen Dingen. Und die sind Jesus wichtig. Und das, finde ich, sagt total viel aus. Und trotzdem will ich das auch nicht gering schätzen. Denn ich glaube, dass es ja auch ein Essen gibt. Also Essen ist ja auch wichtig. Und auch gutes Essen ist wichtig. Und jeder, der schon mal in England Urlaub gemacht hat, der weiß, wie wichtig doch auch gutes Essen wäre. Dass man... Also das macht schon einen Unterschied und doch gibt es ja auch das, was so ein Essen so richtig, was unsere Seele fast schon nährt, ist die Gemeinschaft. Ich hoffe, dass jeder irgendwie ein Bild im Kopf hat und sagt, ja, boah, da haben wir letztens zusammengesessen und wir haben gelacht und erzählt und es waren zwar alle Geschichten, die kannte ich schon, aber es war trotzdem super und wir haben gelacht und es hat so gut getan, es hat so satt gemacht, die Seele. Und ich glaube, so ein Essen ist das. Und ich glaube, dass Jesus sich die Zeit nimmt, genau dafür, obwohl er eigentlich eine Menge zu tun hat, könnte doch auch heißen, dass auch wir uns die Zeit nehmen sollten. Es muss nicht immer ein Frühstück sein, obwohl für viele halt morgens früh die beste Zeit ist. Und das klappt auch nicht immer und die Tage sind auch voll. Und doch dieser Moment, wo wir einfach nur vor Jesus sind, wo es keine Agenda gibt, wo wir nicht mit ihm große Dinge besprechen, sondern wo man vielleicht auch einfach nur vor ihm ist. Kräuterbutterbaguette und Fischlis isst. In seiner Gegenwart. Und uns irgendwie an seinem Feuer aufwärmen, an seinem Essen irgendwie auch wieder so emotional satt werden. Unser Versagen dort irgendwie da lassen können. Eine zweite Sache, die ich aber auch noch sagen möchte, ist, und was natürlich bei dieser Geschichte auch echt so, so gut ist. Nach dem Frühstück spricht er mit Petrus. Vielleicht endlich. Ich habe es gerade schon mal gesagt, dreimal hat Petrus gesagt, ich kenne Jesus nicht. Dreimal hat er es richtig versaut. trotz Ankündigung, trotz bestem Bemühen, trotzdem, dass er sich das so vorgenommen hat, das nicht zu tun. Und dreimal bekommt er von Jesus die Gelegenheit, diese Frage zu beantworten: Hast du mich lieb? Und Jesus zu sagen: Ja, ich hab dich lieb, auch wenn ich es versaut habe. Ja, ich hab dich lieb. Und dreimal bekommt er wieder diesen Auftrag: Hey, du bist immer noch im Spiel, du bist immer noch mein Mann, kümmere dich um meine Gemeinde, kümmere dich um meine Leute. Und das heißt für mich: Hey, das ist das, wenn wir irgendwo, wenn es irgendwie ganz dicke kommt, das ist die Grundlage von allem. Hast du mich lieb? Die Grundlage ist nicht: Hast du es geschafft? Hast du durchgehalten? Hast du es irgendwie gerockt? Warst du 100% gehorsam? Sondern die Grundlage ist: Hast du mich nach wie vor lieb? Und auch das finde ich irgendwie eine so gute Aussage, einen so guten Moment. Ja, last but not least, und die Musiker könnte ich eigentlich schon, also Johannes, Daniel, könnt gerne schon nach vorne kommen. Will ich vielleicht noch einmal diese Frage beantworten: Wer waren denn jetzt die beiden Männer, die da namentlich nicht genannt wurden? Ich habe eine Theorie. Denn ich finde, es ist ja echt eine total dichte Atmosphäre. Es ist der auferstandene Herr, der das Universum zusammenhält. Er ist der, der mittlerweile durch Wände gehen kann. Er ist der, der irgendwo erscheinen kann. Er ist der, der in ein paar Tagen zur Rechten Gottes sitzen wird. Er ist der, der gerade ein Wunder dort vollbracht hat, nach 10 Stunden absolut erfolgloser Arbeit innerhalb von wenigen Minuten der Mega-Erfolg. Er ist der, der eine Power in die Situation bringen kann, wie wir sie aus eigener Kraft nie hinkriegen könnten. 10 Stunden ohne Erfolg, paar Minuten mit ihm mit Erfolg. Ein so heiliger Moment, ein Wunder ist passiert, der auferstandene Jesus, Riesengespräche werden geführt. Und dann gibt es da Leute, die zählen die einzelnen Fische. Und ich finde das eigentlich auch ein bisschen skurril. Also da muss irgendjemand gewesen sein, der dann gesagt hat: Okay, ich zähle jetzt Fische. Da ist zwar Jesus, der Auferstandene, ein Wunder ist getan, aber einer sagt: Okay, 1, 2, 3, nehmen wir nochmal von vorne und zählt es alles durch. Und ich glaube, das waren die beiden, deren Namen nicht genannt wurden. Weil ich glaube, wenn die Namen genannt werden würden, dann würden in alle Ewigkeit, würden in Gottes neuer Welt, würden alle ansprechen: Ach, ihr beiden wart die in der Situation, der heilige Moment, ihr habt die Fische gezählt, ne? Und einfach, um sie so ein bisschen zu schützen, ist deren Namen nicht genannt worden. Und doch gibt es auch solche Leute. Und wir suchen gerade auch vielleicht auch jemanden, der bei uns ins Finanzteam so mit einsteigen kann, in die Kasse. Und auch solche Leute, so keine Ahnung, wie man sie bezeichnen möchte, aber es gibt Leute, die haben spezielle Gaben. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, leider nicht aus unserer Stadt, der sagte, für ihn ist Buchführung die Entspannung. Wenn er nach Hause kommt, da kann er Belege sortieren, Sachen addieren. Halleluja, dass es solche Leute gibt, die solche eine Begabung haben. Und wenn du so eine Begabung hast und denkst: Nee, Gemeinde ist eigentlich so ein heiliger Ort, da ist der auferstandene Herr, da passieren Wunder und ich bin eher so ein Typ, ich zähle Fische. Wir müssen ja deinen Namen nicht ernennen. Aber du darfst mitmachen und du gehörst dazu. Und auch irgendwie du bist wichtig, keine Ahnung, diese Zahl 153, sie hat keine Bedeutung. Also ich wüsste nicht, dass es irgendjemand mal in der Kirchengeschichte wirklich dieser Zahl besondere Bedeutung zugemessen hätte, dass man sagt: Ja, das steht da und dafür. Nein, das hat jemand gezählt. Aber dann kannst du mitmachen. Ja, was waren meine Punkte? Meine Punkte waren: Hey, ich glaube, diese Zeit, wo wir einfach in der Gegenwart Jesu sitzen, uns an seinem Feuer wärmen, von seinem Brot essen, auch mit all dem kommen, was so vielleicht unser Mangel ist. Hey, lass diese Zeit da sein. Jesus nimmt sich die Zeit. Und es ist so gut, wenn wir uns auch die Zeit nehmen. Ich bin häufig so bescheuert und nehme es mir nicht. Ich erinnere mich an eine Szene, da hatte ich mir mit einem Freund vorgenommen, ich mache einen Gebetsspaziergang und wir wollen mal so lange beten, bis uns nichts mehr einfällt, was wir auf dem Herzen haben. Bis uns keiner mehr einfällt, für den wir noch beten würden. Und okay, das war schon relativ sportlich. Ich glaube auch nicht, dass wir es ganz geschafft haben. Aber es war echt ein super langer Spaziergang. Es war mitten in der Nacht, es war dunkel und irgendwann war es auch echt kalt. Und ich erinnere mich, dass ich Jesus gebeten habe, Herr, mir ist saukalt. Könntest du machen irgendwie, dass der Wind irgendwie aufhört? Und wir sind ein bisschen weiter durch den Wald gegangen und plötzlich war in dem Wald, und es stimmt wirklich, ob ihr mir es glaubt oder nicht, ein Feuer 2x1 Meter. Schon ziemlich runtergebrannt, aber noch eine Wahnsinnsglut, eine Wahnsinnshitze. Mitten im Wald, kein Mensch weit und breit. Ich würde jetzt nicht so sagen, okay, das hat wirklich der Heilige Geist angezündet und vielleicht haben es auch irgendwelche Idioten angezündet und es da im Wald so stehen lassen, aber es war keiner da. Und doch war das für mich und wir auch so ein krasser Moment damals, also in dieser Situation. Hey, ich habe darum gebeten, einfach mir ist gerade kalt. Es ist so gut, wenn wir uns die Zeit nehmen. Und es ist so gut, auch das zu klären, auch diese ernsten Gespräche mit Jesus zu haben, wie Simon sie hatte, zu sagen, Jesus, ich hab dich lieb. Ich hatte schon vielleicht geistlichere Tage als heute. Ich hatte schon irgendwie Tage, da war ich emotionaler, da war ich entschlossener. Als ich damals auf der Freizeit war, ja, da hab ich richtig mitgesungen. Aber hey, hast du Jesus lieb? So ein bisschen? Die erste Frage ist ja, hast du mich mehr lieb, als die anderen mich lieb haben? Und das sagt er nicht. Er sagt nicht, ja, ich habe dich lieber als alle anderen. Er sagt, ich habe dich lieb. Und es reicht, du kannst mitmachen, auch wenn du vielleicht merkwürdige Begabung hast, wie Fische zu zählen. Wir machen jetzt noch ein bisschen Lobpreis. Und dieses Feuer steht so ein bisschen da symbolhaft dafür. Und das Brot ist auch irgendwie da, dass ihr es vielleicht hingeht, so wie Jesus sagt, kommt. Ich habe was vorbereitet für euch und euch auch einfach was nimmt. Es ist nicht so heilig wie jetzt das Abendmahl, wo wir, was echt auch noch was Besonderes ist. Aber nimm dir trotzdem vielleicht auch einfach ein Stück Brot. Wenn du denkst, irgendwie war in der Predigt irgendein guter Gedanke, war ja vielleicht auch viel, naja, so Mittel. Aber wenn irgendwas war, wo du sagst, ja, irgendwie war was drin, das war gut, dann vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für dich, irgendwie auch zu sagen, Jesus, ich nehme mir was. Ich komme zu deinem Feuer. Ja, dann steh doch gerne gleich während die Lieder mal auf und nimm dir irgendwie eine Schüssel mit Fischlis zu deinem Stehtisch, wo du sitzt und knabbert sie gemeinsam. Nehmt euch ein Stück Brot, krümelt alles voll. Wir beten dafür, dass jemand saugt. Unsere FSJler haben nächste Woche Urlaub. Nein. Amen.